Es klingt so nüchtern, es ist vollbracht. Da lag eine lange Agonie hinter ihm, Jesus verblutete und er erstickte. Herzstillstand, Hirntod, Exitus, eine Autopsie liegt ja nicht vor. Und sein Tod war anders als die Bilder, die wir im Kopf haben. Der Zeffirelli-Vierteiler Jesus von Nazareth zeigt sanfte Landschaftsbilder aus Marokko und Tunesien. Mel Gibsons The Passion of Christ bot brutale Bilder wie in einem Hollywood-Actionfilm. Alles nur Annäherungen. Auch Jesus ist seinen Tod allein gestorben, aber eben qualvoll. Ein schmählicher Verbrechertod und die Uhren blieben nicht stehen dabei. Manche nahmen Notiz, andere nicht. Ein gewaltloses Leben ging gewaltsam zu Ende. Blut fließt, Schweiß. Nach Verrat, Verspottung und Folter schleppt er sich nach Golgotha. Filme, Romane, Passionsspiele, sie versuchen mit ihren Mitteln darzustellen, was passiert ist. Sie gelingen oder auch nicht. Sie prägen damit, verfremden aber auch und stören immer wieder. Der alles beherrschende Eindruck, den die Tradition vermittelt, ist ein Jesus, der gut ausgesehen hat. Jesus hat überall, auch in der Kreuzposition, eine angenehme Physiognomie, so der sprachsensible Salzburger Dogmatiker Gottfried Bachl. Und denken Sie an das Romanische, an das gotische Profil, Jesus bei Rembrandt, bei Pasolini, auf dem legendären Turiner Grabtuch. Bei Zeffirelli ist er einfach fesch, immer herrscht der schönste goldene Schnitt. Ein schneidiger, ein attraktiver Jesus kann das Leiden vergessen machen. Er hat es überwunden, ja, aber der Auferstehung gingen grausame Qualen voraus. Davon war überhaupt nichts zu sehen und zu spüren bei dem Skandal, den in Spanien der Künstler Salustiano García Cruz auslöste. Sein Auftragsplakat für die Semana Santa in Sevilla löste einen Shitstorm aus und heftige Debatten. Darf Jesus sexy sein, mit nacktem, makellosen, athletischem Oberkörper dargestellt werden? Auf viele wirkte diese Darstellung zu sinnlich, zu verweichlich, zu obszön. Religiöse Gefühle würden verletzt. Und in sozialen Medien hieß es, so ein Plakat taugt eher als Werbung für eine Gay-Pride-Parade. Der Empörung über den sogenannten schwulen Jesus von Sevilla hielt García entgegen, um Sexualität in meinem Christus zu sehen, muss man krank sein. Im Nachhinein konnte dieses Plakat etwas anderes auslösen als zeitgenössische Assoziationen, ein auf Ästhetik, auf Äußerlichkeiten reduzierter Jesus. Die Frage stellte sich, schnell verselbstständigen sich Polemiken, Bilder lösen Bilder aus. Heiner Wilmer, heute Bischof von Hildesheim, empörte sich vor Jahren hier in München in einem Museum über einen gekreuzigten Hund, bis er über sich selbst erschrak. Und in diesem Moment vor dem Bild wandelte sich mein Entsetzen vor dem Kunstwerk mit einem Mal in ein Entsetzen über mich selbst, weil ich merkte, dass ich zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben, dass mich das Bild zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben wirklich ekelte, eine Kreuzigung. Und schlagartig wurde ihm bewusst, dass er zwar jeden Tag zu diesem Jesus betet, aber nie, schreibt er, niemals zuvor hatte ich dieses Kreuz und den Gekreuzigten gesehen. Nie zuvor war mir die Entwürdigung und das Brutale, die Demütigung und das Widernatürliche am Kreuz aufgefallen, so wie bei diesem Bild. Und da blitzte es in ihm auf und die Erkenntnis lautet, mir wurde klar, wie abgewaschen und weichgespült mein Jesusbild geworden ist. Wenn unser Giambologna-Christus heute enthüllt wird, könnten ähnliche Fragen kommen. Was für eine schöne, edle Gestalt aus feinstem Material. keine Wundmale. Ursprünglich für dieses Grabmal geplant, das Herzog Wilhelm V. aus Kostengründen ab 1590 zögernd aufgeben musste, modellierte Jean de Boulogne einen Korpus aus Bronze, in seiner Werkstatt gegossen und ziseliert, einem Kreuz ausgespannter, jugendlicher Leib wie eine antike Aktfigur. Vorbild war Michelangelos Christus in Santa Maria sopra Minerva in Rom. Die Fastenzeit war auch dazu da, ein neues Sehen einzuüben, ein anderes Sehen. Verhüllungen unterstützen das. Gewohnheit kann blind machen, unempfindlich. Und ein flüchtiger Blick übersieht, eine nur ästhetische Wahrnehmung klammert aus. Das Entscheidende ist der Tiefenblick. Glauben heißt immer auch sehen, sehen lernen. Jesus, so Heiner Wilmer weiter in seiner Reflexion, hat uns weder erlöst durch eine geistreiche Idee, noch durch eine neue Philosophie oder eine umfassende Theologie. Nein, Jesus hat uns durch seinen Körper erlöst, durch seine Haut, durch seine Wunden, durch seinen Schweiß und seine Sprache. Durch seinen Atem und seine Berührung hat er die Menschen von ihren Lasten befreit, seine Nähe heilte. Sein Körper war wie göttliche Medizin und über den Körper dessen, der zu ihm kam, heilte er seine Seele und über seine Seele wiederum den Körper. Es rottet sich zusammen, schrieb neulich Otto Friedrich in einer Wochenzeitung, Die Furche, Wien. Selten sei von den politischen Implikationen die Rede, die in den Berichten der Evangelien auch enthalten sind. Eine aufgehetzte Menge forderte den Kopf Jesu. Dass die Christen über Jahrhunderte diese Menge mit den Juden identifizierten und so Antisemitismus legitimierten, der bis heute sein Unwesen treibt, ist eine dunkle Seite in der Religionsgeschichte. Die Manipulierbarkeit der Masse, die Passionsgeschichte kann da doch als Parabel herhalten, ist aber ein Menschheitsproblem, das vor 2000 Jahren ebenso virulent war wie heute. Wir erleben das in diesen Tagen. In Wien ging es um eine Installation im Stephansdom, wo das Domkapitel nach wilden Protesten diese Installation von Gottfried Hellenwein abbrechen musste. Eine Fastentuchinstallation mit einem umgedrehten Kopf des Turiner Grabtuchs. Aber, so Otto Friedrich, auch in den sozialen Medien ist eine global vernetzte Schar schnell mit einem Kreuzige ihn zur Stelle. Die Anonymität der Menge ist gegeben, ob es sich um den realen Aufruhr vor dem Palast des römischen Statthalters handelt oder um virtuelle Zusammenrottungen, wo jeder verbale Unrat wieder nicht Gleichgesinnte verbreitet werden kann. Ich kann mich dahinter verstecken. Karfreitag und Kreuz, das löst reale oder virtuelle Zusammenrottung aus, wieder und wieder, und damals wie heute finden viele Menschen das Kruzifix, das Kreuz mit dem angenagelten Körper Jesu als anstößig. Wie erkläre ich das Kindern? Sankt Michael, dass der Weg Jesu vom Kreuz, vom Jesuskind unter der Empore, über dieses Kreuz hier in der Mitte zum auferstandenen, erhöhten Herrn ganz hoch oben im Hochaltar führt, das will besagen, das letzte Wort, das hat der auferstandene Herr, nicht das Kreuz mit dem Gekreuzigten. Das Kreuz hier in der Mitte stört die Harmonie, das Bild von Weite und Erhabenheit. Und wir klammern uns ja oft an Bilder und an Gewohnheiten und setzen die dann absolut. Deshalb musste es ja 1818 weg und wurde hinübergeschoben an die Ostwand wie ein Möbelstück. Es ist aber keine Attrappe, die irgendwie dazugehört, ein Utensil, das sich schwer erklären lässt, ein Hindernis für eine geschmäcklerische Religiosität. Gestorben und krepiert wird immer noch, gefoltert auch, Kinder sind darunter, Frauen, Alte. In den Tunnelsystemen der Hamas ebenso seit mittlerweile 6 Monaten wie jetzt auch im Gaza. Humanitäre Katastrophe, das ist ein Euphemismus. Es wird gehungert und gestorben, heute, in dieser Zeit. Lassen die Massenvergewaltigungen die Deutschen kalt, fragte der New Yorker Psychologe und Coach Louis Levitan Ende Februar in der Zeit, die Massenvergewaltigungen in Israel. Und Fotos zeigten 4 israelische Soldatinnen, Teenager, die entführt worden waren, davor und danach auf Videos der Hamas, kaum wiederzuerkennen. Die Hamas, schrieb dieser Psychologe, kam am 7. Oktober nicht nur um zu töten, sondern auch um zu quälen. Unter ihren weiblichen Opfern waren Kleinkinder, Shoah-Überlebende, Pazifistinnen, Touristinnen. Sie alle wurden als vermeintliche Jüdinnen und Israelinnen in ihrer Menschenwürde verletzt, wie freiwillig gejagt, gedemütigt, vergewaltigt. Jede von ihren, die von ihren Peinigern nicht zum Abschuss freigegeben wurden, entführte man in das palästinensische Autonomiegebiet im Gazastreifen. Der applaudierenden Bevölkerung wurden sie als blutgetränkte sexuelle Trophäen präsentiert. Dann verschwanden sie als Faustpfand in den Tunneln der Hamas. Das ist natürlich nur die eine Seite und sie macht ratlos. Und es ist politisch brisant. Dieser Psychologe analysiert in diesem Artikel nicht nur sadistische Männerfantasien. Er sagt, nicht nur die Zivilgesellschaft wandte sich von den Vergewaltigungsopfern emotional ab, auch Frauenrechtlerinnen, Politikerinnen und Intellektuelle ließen sie im Stich. Bekannte Feministinnen erhoben nicht ihre Stimmen. Journalistinnen scheuten sich, die Horrortaten der Hamas in Bild und Sprache konkret zu zeigen. Ihr Impuls scheint zunächst richtig, aus Respekt gegenüber den Gepeinigten und ihren Familien. Doch die Realität in ihrer Härte wird ausgeblendet, auch als Selbstschutz. So funktionieren Verdrängung und Verleugnung, schreibt er. Was wahr ist, will man nicht wahrhaben. Was belastet, will entlastet werden. Um die eigene Psyche nicht zu stressen, tendieren Menschen zum Weghören, Wegschauen, Wegklicken. Ich musste mich wirklich überwinden, diesen Artikel zu Ende zu lesen. Was in der kollektiven Psyche als Trauma verankert ist, evoziert ein Vermeidungsverhalten. Und dann die Schlussfolgerung, brisant: moderner Antisemitismus rechnet Juden und Israelis zur Gruppe der Täter, Muslime und Palästinenser zur Gruppe der Opfer. Jüdische Opfer von einst werden zwar bemitleidet, israelische Opfer von heute aber diffamiert und boykottiert. Die alte Feindschaft gegenüber Juden hat sich um die Dimension der Israelfeindschaft erweitert. Wir müssen so einer Meinung nicht zustimmen. Sie zu lesen macht schon betroffen. Egal, wer was sagt oder schreibt, alles ist politisch delikat, aber Stammtisch- und Schnellschussanalysen bringen es nicht auf den Punkt. Der am Kreuz war Jude. Nicht in jedem Leben findet eine Auferstehung statt. Nicht jeder kann schnell einstimmen in den Osterjubel. Achten wir auf die ausgebreiteten Arme unseres Gekreuzigten, wenn er enthüllt ist. Die ausgebreiteten Arme des Gekreuzigten. Reden wir mit ihm. Bitten wir ihn, dass wir die Kraft finden, im Blick auf diese Leidensgeschichte, die Leidensgeschichten von heute an uns heranzulassen, auch wenn es unbequem ist. Und das heißt auch unsere Glaubens- und unsere Lebensgeschichten mit seiner Lebensgeschichte und Leidensgeschichte zu verbinden. Unsere Lebensgeschichten, die auch Brutalität kennen, Grausamkeit, Doppelzüngigkeit, Gemeinheit, die unser Christenleben ausmachen können, auch als Gottesdienstbesucher. Eine gesungene Passion ist eine Passion, ja. Gestorben wird nicht in Molltönen. Gestorben wurde und wird real. In der Ukraine, im Jemen, im Südsudan an anderen Orten, die überhaupt nicht mehr genannt werden. Und manche Namen werden ja nie genannt. Mit dem Gekreuzigten reden, wie Ignatius es empfiehlt, in ein Gespräch eintreten, mein Herz ausschütten. Dafür werden wir in dieser Liturgie angeworben. Aber es ist nicht die Einladung zu einer harmlosen Plauderei. Es ist keine Don Camillo-Imitation. Wir müssen es tun und schauen, was passiert. Hoffen, dass etwas passiert. Christus, den Gekreuzigten, verkünden, für die einen empörend, andere sagen blasphemisch, die dritten, das ist eine Torheit, Wahnsinn, Unsinn. Das lässt sich nicht wegtheologisieren, nicht wegspiritualisieren, nicht wegästhetisieren. Heute, wo der Gekreuzigte millionenfach in Kirchen hängt, geht die Anstößigkeit immer wieder verloren. Das Paradox bleibt bestehen. Und solange wir uns daran reiben, haben wir es nicht verkitscht, verharmlost oder aber kirchlich eingemottet. Und wer bereit ist, das Kreuz seines, ihres Lebens anzunehmen, ein lebenslanger Übungsweg, und es kommen immer wieder neue Kreuze dazu auf unseren Wegen, mit unserem Miteinander und Gegeneinander und aneinander vorbei. Wem das gelingt, die nimmt teil am Kreuz Jesu. Und es gilt reziprok. Er trägt unser Kreuz mit. Amen.